So, jetzt können wir uns auf den Text stürzen. Schön, wenn ihr ausgerüstet seid, wenn ihr bereit seid dafür. Lasst uns doch hinblättern, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Wenn nicht, dann wartet ihr, bis der Christoph auf der Wand hat unseren Predigtext. Matthäus 8. Matthäus 8, Vers 23. Wollen wir gemeinsam lesen und dann wollen wir beten. Ich lade euch dazu ein, aufzustehen. Dann lese ich den Text vor und dann können wir beten um Gnade zum Herrn. Matthäus 8, Vers 23. Und als er, nämlich Jesus, in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, so dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen: Herr, rette uns, wir kommen um. Da spricht zu ihnen: Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten: Was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Vater im Himmel, das ist dein Wort, das du uns überliefert hast schon so lange. Es ist ein altes Wort und doch ist es so neu, wie es überhaupt nur sein kann, weil es kein menschliches Wort ist, weil es kein irdisches Wort ist, sondern weil es dein Wort ist. Dein Wort wird nie alt. So wollen wir dich darum bitten, dass du dieses Wort benutzt, um uns heute zu lehren, um uns in die Schule zu nehmen, um uns verstehen zu lassen, was für Nachfolger wichtig ist. Berufe du deine Nachfolger und rüste du deine Nachfolger zu, so wie du es damals getan hast, hier auf der Erde, so auch heute. Darum bitten wir. Amen. Amen. Dürft euch gerne setzen wieder. Nun, was geschieht hier in dem Text? Ich lade euch ein, eure Augen auf den Text zu richten, denn nichts anderes will ich euch heute bringen als den Text und was uns darin überliefert ist, denn meine Worte sind nutzlos, nicht so Gottes Wort. Also, Vers 23, was steht hier geschrieben? Und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Was ist die Situation? Nicht jeder war letzte Woche dabei, nicht jeder ist auf dem Schirm, was letzte Woche war, selbst wenn er dabei war. Jesus hat einen Befehl gegeben, hier in ein paar Verse zurückgehen, in Vers 18, heißt es: Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Sie befindet sich am See Genezareth, ein kleiner See Galiläa, im Land Israel. Und Jesus sieht eine große Menge und er sagt: Ab die Post aufs andere Ufer. Sehr merkwürdig, warum er das alles tut, denn er begibt sich weg von den großen Mengen hin in eine einsame Gegend eigentlich. Und dann kommen eben zwei, die sagen: Wir wollen mit, wir wollen dir nachfolgen, Jesus. Und der eine, beziehungsweise, sie sind sehr, sehr unterschiedlich, sie sind nicht beide sprechen so. Der erste gibt Jesus ein Versprechen und sagt: Jesus, ich werde dir nachfolgen. Egal, wo du hingehst. Und sei es in dieses komische Gebiet hier, über den See hinüber. Er sagt: Ich werde dir nachfolgen. Und Jesus raubt ihm ein bisschen die Illusion, die er sich macht, über ein Abenteuerleben an der Seite von Jesus oder über ein Leben, das Reichtum, das Ehre verspricht, das irdische Vorteile in welcher Form auch immer verspricht. Ja. Und dann lesen wir nichts weiter von ihm. Ja. Jesus sagt ihm nur: Stell dich darauf ein, dass du alles verlieren könntest. Und dann lesen wir nichts weiter von ihm. Und dann geht es um einen zweiten hier. Und der sagt, ja, ja, Jesus, ich will dir auf jeden Fall nachfolgen. Aber lass mich doch noch warten, bis mein Vater gestorben ist, bis ich ihn beerdigt habe. Und dann bin ich voll dabei, Jesus, dann kannst du auf mich zählen. Jesus sagt zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Lass die Menschen auf dieser Welt ihre Geschäfte machen, das, was sie jeden Tag machen müssen. Gewinn erwirtschaften, was auch immer. Für Ansehen arbeiten, andere Leute zufriedenzustellen, welcher Weise auch immer. Folge du mir nach, sagt Jesus. Und jetzt in Vers 23, was geschieht? Wer folgt ihm aber dann letztendlich? Das ist wiederum das gleiche Wort und das ist das gleiche Thema, deswegen, um das es hier geht. Und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Seine Jünger, sie gehen ihm hinterher. Jesus geht voraus. Das ist das, was Nachfolge ausmacht. Einer geht voraus, die anderen gehen hinterher. So geht Jesus in dieses Boot hinein und seine Jünger, sie folgen ihm. Die großen Volksmengen, sie bleiben zurück, sie bleiben am Ufer stehen. Ich vermute, dass der Schriftgelehrte, dass der stehen geblieben ist. Vielleicht auch der zweite Jünger hier, das wissen wir nicht genau. Aber seine Jünger folgen ihm. Das ist gut, oder? Sie sind ein bisschen naiv, sie wissen nicht so richtig, was kommen wird. Sie wissen auch nicht, was das alles vielleicht für sie kosten wird. Aber okay, sie gehen hinterher, sie gehen Jesus hinterher. Ist gut? Ist gut. Sehr gut sogar. Sie machen genau das Richtige, was man eigentlich machen sollte. Ging es euch schon mal so, dass ihr mal genau das Richtige gemacht habt? Ich hoffe, dass ihr immer wieder mal auch genau das Richtige macht. Nicht immer nur das Falsche. Es ist sehr frustrierend, wenn man den Eindruck hat, ich mache immer nur alles falsch. Da ist es doch etwas Schönes, wenn man mal sagt, jetzt habe ich endlich mal was richtig auch gemacht. So auch jetzt in geistlicher Hinsicht. Ja? Nicht nur, dass man sagt, okay, ich habe meine Aufgabe in irgendeiner Form erledigt, sondern in geistlicher Hinsicht. So, es kam eine Herausforderung, jemand hat dich provoziert und du hast es geschafft, nicht zurückzuschießen. Ja, ist schön, oder? Das ist auch ein schönes Gefühl manchmal, wenn man wirklich sagt, was richtig gemacht. Und doch ist gerade, wenn wir so einen richtig geistlichen Erfolg eingefahren haben, ist immer eine große Gefahr, oder? Die Jünger hier sind genau auf dem Richtigen, machen eigentlich genau das Richtige. Können sagen, oder was ist die Gefahr gewesen? Ah, wir sind natürlich nicht so wie die anderen, gell? Guck mal, die anderen, das war klar, dass die jetzt da bleiben am Ufer, dass die so schnell aufhören, Jesus nachzufolgen. Aber wir sind treu. Wir machen das Richtige. Kann sein, dass es sich für sie gut angefühlt hat. Jesus hat einen Befehl gegeben, ja, und den gilt es eigentlich zu befolgen hier. Jesus befiehlt, heißt es in Vers 18, eins wegzufahren. Was machen seine Jünger? Sie sind gehorsam. Das ist gut. Aber wir müssen vorsichtig sein. Unser Fleisch ist immer gleich da, ist immer zur Stelle. Und wir sind in der Gefahr, hochmütig zu werden. Es ist interessant, es ist eine ähnliche Situation, in der wir jetzt hier sind, wie, ich habe letztes Mal am Ende schon Matthäus 4, Vers 22 vorgelesen, oder Vers 21. Da ist es ganz ähnlich. Wir sind am gleichen See, am See von Galiläa. Wir haben die gleichen Beteiligten hier, nämlich Jesus und seine Jünger. Und wir haben wieder eine ähnliche Situation. Jesus gibt einen Befehl, er sagt, kommt mir nach, folgt mir nach. Und jetzt ist aber etwas hier anders. Eine Sache ist hier andersrum. Also was wir hier auch sehen, ist ein Boot. Und wir sehen, dass es um Nachfolge geht. Aber eine Sache ist anders. Hier in der ersten Situation, in der wir hier sind, werden die Jünger gerufen, wo herauszukommen und wohin zu gehen? Aus dem Boot heraus, Jesus nach. Jetzt ist es umgekehrt. Jesus nach ins Boot hinein. Ihr könnt euch vorstellen, dass diese Männer hier, die hier berufen worden sind, ihr Beruf wird uns hier ganz klar genannt, in Vers 18, also Kapitel 4, Vers 18, heißt es, denn sie waren Fischer. So, ein Fischer an Land. Ist er da? Ist es sein Zuhause? Also ich meine schon ein Stück weit, aber Wo kennt er sich am besten aus? Auf dem Wasser. Ja. Also das ist sein Zuhause, kann man fast sagen. Ja, da verbringt er sehr viel Zeit. Er kennt den See, er kennt seine Tücken, er kennt seine, alles, was diesen See ausmacht. Es ist sein täglich Brot, können wir sagen. Ja, so wie ihr, wenn ihr jeden Tag, jeden Morgen früh, geht wieder irgendwo hin, wo ihr euer täglich Brot verdient. Da kennt ihr euch aus, ja. Wenn ihr mich dort hinnehmen würdet, würde ich wahrscheinlich hoffnungslos verloren sein. Wüsste ich nicht, was ich dort machen soll. Aber die Jünger, sie kannten sich aus auf diesem See. Hier wurden sie auf Land gerufen. Okay, Jesus, jetzt, wir haben keine Ahnung. Wir gehen einfach mal hinterher. Wir schauen einfach mal. Was passiert jetzt? Jetzt ist es umgedreht, oder? Interessant. Wir werden das, wir werden es ein bisschen näher uns jetzt anschauen, was genau dort geschieht. Und ich glaube, dass hier die Jünger eben in einer gewissen Gefahr hier sind, weil sie denken jetzt, okay, wir sind jetzt auf bekanntem Terrain. Wir kennen uns jetzt aus. Bis jetzt, Jesus, warst du vorne dran, aber jetzt ändert sich was. Wir werden es uns näher betrachten. Lass uns mal auf den nächsten Vers schauen. Hier wird unsere ganze Aufmerksamkeit gerufen, denn hier heißt es zuerst, und siehe. Und dieses und siehe, das ist immer so, Achtung, aufmerksam sein. Wir brauchen alle Sinne, um jetzt wahrzunehmen, was hier vorliegt. Und denn es ist etwas sehr Erstaunliches, was hier wir vorfinden. Schaut mal, was hier uns beschrieben wird. Hier heißt es, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, so dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Okay, ist das plastisch? Kann man es vorstellen? Schon, oder? Ja. Also, Boot, Welle, rüber. Und braucht man nicht sehr gebildet sein, um zu verstehen, das ist eine schwierige Situation. Das Boot, das schwimmt nur so lang, solange kein Wasser reinkommt oder solange nicht viel Wasser reinkommt. Je mehr Wasser reinkommt, geht es auf den Grund. Und das ist eine sehr schwierige Situation, können wir uns vorstellen. Es ist eine extreme Not, in die Jünger hier hineingeworfen werden oder sich auf einmal wiederfinden. Es ist aber ein riesiger Kontrast, den wir jetzt hier sehen, denn der Vers 24 ist noch nicht zu Ende. Ich habe ihn noch nicht fertig gelesen. Das heißt nämlich, er aber schlief. Könnte ich einen größeren Kontrast vorstellen? Sturm, die Wellen schwappen über, das Boot wird langsam voller. Jesus aber schlief. Das ist ein extremer Kontrast, den wir hier haben. Ein extremer Unterschied. Nun lasst uns ein paar Fragen klären, die hier so auftauchen. Weil Matthäus, die anderen sind ein bisschen, es gibt auch in Markus diesen Bericht und in Lukas auch noch. Aber die schreiben es ein bisschen wenigstens ausführlicher, so 2-3 Verse ein bisschen ausführlicher. Aber Matthäus, der nimmt es und macht es wirklich ganz kompakt, macht es ganz klein und das Allerwichtigste schreibt er uns nur. Und so entstehen ein paar Fragen, denke ich, möglicherweise. Denn es heißt hier, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, so dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Ich weiß nicht, wer von euch viel auf Seen mal paddelt oder ein bisschen im Boot unterwegs ist. Vielleicht eher schon mal im Urlaub auf dem Meer, ja, da vielleicht schon mal eher. Da wissen wir, am Meer ist manchmal ist es friedlich, aber oftmals gibt es auch Wellen. Ne? Kann es schon mal vorkommen, dass die Wellen größer werden am Meer? Gibt es schon, oder? Was braucht es, damit es richtig schwierig wird auf einem Boot? Braucht schon einen handfesten Sturm, oder? Sind wir hier am Meer? Nee. Wir sind am See. Also können wir sagen, okay, wenn der See groß genug ist, ist es vielleicht auch ein Meer. Kaspisches Meer oder Schwarzes Meer oder irgendwas. Ja, eigentlich könntest du auch sagen, es sind irgendwie Seen, aber eigentlich ist es nicht schon so groß, dass du sagen kannst, es ist auch wieder ein Meer. Aber der See Genezareth, wie groß war der? Wer von euch war schon mal am Bodensee? Schwabe Meer. Gibt ein paar, gell? Ist doch überschaubar, der Bodensee, oder? Kann das andere Ufer gucken, ja, so furchtbar groß ist es nicht. Wird es da riesige Stürme geben, so dass die Boote alle umkentern? Kann's mal geben, ne? Aber es ist schon selten. Ja? Der See Genezareth ist ein Drittel ungefähr vom Bodensee. Ja? Also ein Drittel nochmal kleiner, ist überschaubar. Viele fragen sich natürlich, ja, wie kann auf so einem kleinen See so ein krasser Sturm entstehen? Ja? Einige Ausleger gehen her und sagen, liegt an der besonderen Geografie auch, die da ist, nämlich dass der See von Bergen zum Teil umgeben ist. Und da gibt es eben solche Fallwinde, die da entstehen können. Es liegt auch ein bisschen nahe durch Lukas 8, Vers 23, da heißt es tatsächlich, dass ein Wind auf den See fiel, ja, förmlich. Das kann durchaus sein, wobei ich sagen würde, die Berge, die ja am Bodensee sind, sind wahrscheinlich größer, deutlich, wie dem auch sei. Ich denke, das ist nicht alles, was es erklärt. Wenn wir nochmal in unseren Text hineinschauen, da heißt es, und dass jeder gut wirklich beraten, der auch eine gute Übersetzung hat. Denn da heißt es, es erhob sich ein heftiger Sturm. Aber eigentlich finde ich es nicht ganz glücklich übersetzt. In der Fußnote, wenn ihr da schaut, heißt es wörtlich ein großes Beben. Okay, ist interessant. Ohne Zweifel war hier ein Sturm. Nachher ist die Rede vom Wind und von dem See. Also da war Wind im Spiel, definitiv. Aber das war nicht alles. Hier hat ein Erdbeben stattgefunden. Das griechische Wort übrigens Seismos. Kennt ihr Seismologie? Das ist die Erdbebenkunde. Da kommt unser Wort sogar davon. Und an verschiedenen Stellen eigentlich, wenn wir durchs Matthäus-Evangelium durchgehen, dieses Wort wird als Erdbeben übersetzt normalerweise. Ja, ich weiß nicht, warum die Übersetzer sich dann dafür hier entschieden haben, das heißt Sturm zu übersetzen. Ja. Die Folge von diesem Erdbeben können wir uns, denke ich, gut ausrechnen, dass das ein heftiger Sturm war, oder? Wenn da ein krasser Wind kommt und ein Erdbeben noch dazu, dann können wir uns vorstellen, dass es eine große Not war. So sehen wir, dass hier ein heftiges Erdbeben, ein großes Erdbeben entstand. Eigentlich heißt es, würde ich es wörtlich so übersetzen, es entstand ein großes Beben. Es entstand ein großes Beben. Und das Boot wird in der Folge natürlich von den Wellen bedeckt. Die zweite Frage, wenn wir das geklärt haben, wie dieser Sturm überhaupt entstehen konnte, die zweite Frage, denke ich, die uns kommt, oder? Das liegt auf der Hand. Könnt ihr bei Gewitter gut schlafen? Manche schon, gell? Es prasselte schön gleichmäßig aufs Fenster, das Bett ist warm. Was war das für ein Boot, in dem Jesus hier war? War es schön überdacht? Gemütlich geheizt? Kleine Luxusjacht? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das Naheliegendste, was das hier war, ist eben so ein mittelgroßer Fischkutter. Ja, den sie damals eben hatten, den die Jünger hatten, um Fisch zu fangen auf dem See. Der war jetzt nicht so furchtbar klein wie vielleicht ein Schlauchboot, war schon ein bisschen größer. Man konnte sich immerhin, konnte man sich irgendwie dorthin legen. Aber der wird nicht so furchtbar groß gewesen sein. Und der war offen. Das heißt, als dieser Sturm hier stattfand, das ging einerseits hoch und runter und auf der anderen Seite, ist, wie gesagt, das Boot füllte sich schon. Das lesen wir Markus und lesen wir Lukas. Sie sagen, das Boot hat sich angefangen schon zu füllen. Ich weiß gar nicht, wie Jesus überhaupt trocken geblieben ist. Aber ja, es ist wirklich interessant, dass man sich fragt, und es entsteht ein Erdbeben. Wer schläft während einem Erdbeben? Spätestens beim Erdbeben wacht der tiefste Schläfer auf, oder? Wenn sich die ganze Erde bewegt. Interessant, Jesus schläft hier. Manche Ausleger gehen her und sagen, ja, wir sehen hier Jesu menschliche Seite. Ja, Jesus war einfach auch nur ein Mensch, der Tag war lang. Die Leute haben ihn belagert von früh bis spät. Eigentlich gar nicht unbedingt von früh bis spät, denn es war ja hier ein Sabbat auch, als das hier geschehen ist. Oder ist alles zu rekonstruieren, das müssen wir jetzt nicht. Aber ich denke, das erklärt es nicht, dass Jesus einfach müde war. Und dann ist er vor Erschöpfung eingeschlafen. Das glaube ich nicht. Warum glaube ich es nicht? Glaubt ihr, Jesus war überrascht, dass hier auf einmal ein Sturm kam? Als Jesus später aufwacht, ist er, hoppla, was ist denn hier los? Nicht, gell? In seiner Antwort später kommt da in irgendeiner Form, irgendeine Spur von Überraschung?
Nö.
Eher überrascht uns seine Antwort, dass wir auf einmal sagen, hä? Was ist da los? Warum redet Jesus so? Wenn wir weiter durch das Evangelium hindurchgehen, wer war es eigentlich eher, die geschlafen haben, und wer war es eher, der gewacht hat eigentlich? Normalerweise. Im Garten Gethsemane, wer hat gewacht und wer hat geschlafen? Die Jünger haben geschlafen, Jesus hat gewacht. An vielen anderen Stellen sehen wir, dass Jesus gebetet hat, weil in der Mitte durch die ganze Nacht durch. Könnt ihr euch vorstellen, dass er vorher auch einen anstrengenden Tag gehabt hat? Wenn es darauf ankommt, dann war Jesus da. Er ist früh morgens aufgestanden, wenn alle noch geschlafen haben, und ist rausgegangen zum Beten. Wer es nachlesen will, Matthäus 14, 23, Markus 1, 35 und weiter, Lukas 6, Vers 12, mehrere Stellen, wo uns das geschildert wird. Ich will behaupten, dass Jesus ganz bewusst gesagt hat, ich gehe jetzt schlafen. Dass Jesus gesagt hat, so, die Jünger, ich glaube, die fühlen sich ziemlich sicher, die wissen auch, was sie tun, zumindest meinen sie es, ich gehe hin, leg mich schlafen. Schaut mal in den Parallelbericht hinein, Markus 4. Sehr interessant. Markus 4. Da heißt es in Vers 37, und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot, wo es ein bisschen ruhiger war, und schlief auf dem Kopfkissen. Das ist interessant, oder? Ist interessant, dass hier das extra erwähnt wird, dass Jesus auf einem Kissen schlief. Warum wird das so betont? Ja, ist doch egal, ob er jetzt auf dem Kissen schlief oder ob er sich jetzt halt irgendwie altes Netz genommen hat oder sonst irgendwas. Aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr sehr müde seid. Manche sind so, die können nur dann schlafen, wenn sie auf ihrem schönen Kissen schlafen. Bei mir ist es ein bisschen anders. Wenn ich müde bin, dann schlafe ich überall. Ja. Fluch und Segen gleichzeitig, aber es ist halt einfach so, ja, wenn ich zu müde bin, dann schlafe ich da, wo ich halt gerade bin, ja. Wenn ich aber auf einem Kissen schlafe, dann bedeutet es, ich habe mich ganz bewusst entschieden, ich will jetzt schlafen gehen und dann schlafe ich auch dort. Ich glaube, dass Jesus ganz bewusst entschieden hat, sagt, okay, jetzt ist Schlafenszeit, ich nehme mein Kissen jetzt und lege mich hin, gehe ein bisschen in Detail nach hinten, ja, die Jünger sind vorne, hier geben den Kurs voraus. Sag so, da geht's lang. Jesus sagt, okay, macht mal, ich gehe in den hinteren Teil des Bootes und legt sich hin. Er macht es ganz bewusst. Wir wollen nicht zu weit gehen. Vielleicht haben seine Jünger ihn sogar hingeschickt. Er sagt, ja, Jesus, du kennst dich gut aus. Mit Predigen, sogar mit Leuten gesund machen. Weißt du was? Hier auf dem See kennen wir uns gut aus. Mach's dir bequem, leg dich hin. Ruh aus. Und so sehen wir auf einmal, wie sich's vertauscht, oder? Wem sind sie berufen, eigentlich nachzufolgen? Eigentlich sind ihre Jünger berufen, Jesus nachzufolgen. Jetzt fühlen sich die Jünger sicher. Und sagen, Jesus, wir geben jetzt den Kurs voraus. Du hast gesagt, wo du hin willst. Vertrau dich uns an. Wir bringen dich rüber. Wir wollen nicht zu weit gehen, aber es würde sehr, sehr gut ins Bild passen, wenn das so gewesen wäre. Und ich denke, Jesus, ich vermute, dass er es gewusst hat, dass dieser Sturm kommt, aber dass er sich ganz bewusst hingelegt hat, um zu schlafen. Psalm 4 will ich euch dazu lesen, beschreibt es so wunderbar. Psalm 4. In Frieden werde ich, sobald ich liege, schlafen. Denn du, Herr, lässt mich, obschon allein, in Sicherheit wohnen. Jesus legt sich in Frieden hin und schläft. Sobald er sich liegt, schläft er ein. Er macht sich keine Sorgen, macht sich keine Gedanken. Wissend möglicherweise, ich gehe davon aus, dass er es weiß, was passieren wird, sagt er, ist in Ordnung, ich gehe schlafen. Er vertraut seinem Vater blind. Er weiß, dass nichts geschehen kann, was nichts aus dem Ruder laufen kann. Wortwörtlich, ja. Nichts kann passieren, was Gott nicht leitet, was er nicht lenkt, worüber er nicht die Kontrolle hat. Herrlich, oder? Und so kann er selbst in diesem in diesem krassen Sturm schlafen. Und die Jünger, was ist mit den Jüngern? Die haben Christus aus den Augen verloren. Der ist nicht mehr auf dem Radar, der ist nicht mehr auf dem Schirm. Dieser Sturm entsteht, dann kommt dieses Erdbeben dazu. Aber die Jünger, sie haben Christus zunächst erstmal nicht auf dem Schirm. Und das ist die große Gefahr, ihr Lieben, wenn wir meinen, wir sind jetzt auf bekanntem Untergrund. Wir sind jetzt zu Hause, wir fühlen uns jetzt zu Hause. Gibt es schon manche Dinge, die euch leicht von der Hand gehen? Schon, gell? So. Manche Dinge, da kann man mich überhaupt gar nicht dazu gebrauchen. Ja? Wäsche bügeln, ich würde wahrscheinlich den ganzen Tag stehen, ja, für einen kleinen Stapel. Ja? Andere Sachen gehen einem deutlich leichter von der Hand. Ja? Weil es einfach einem liegt, ja? Weil wir einfach unterschiedlich begabt sind. Was meint ihr, wo wir oftmals in größerer Gefahr sind? Wo größere Gefahr für unser Fleisch ist? In unseren Stärken, in unseren Gaben oder in unseren Schwachheiten? In dem, was wir nicht können. So, wisst ihr, was ich, wenn ich irgendetwas mache, wo ich überhaupt keine Gabe dafür habe, wisst ihr, was ich zuerst mache? Setze ich mich hin und sage, Herr, wenn du mir nicht hilfst, dann bin ich bis, was weiß ich, wann beschäftigt. Dann werde ich nie zurande kommen. Dann werde ich es nicht bewältigen. Dann setze ich mir hin und sage, Herr, wenn du mich nicht durchleitest, wenn du mich nicht führst, wenn du nicht vorausgehst, dann wird es nichts. Und wenn ich mich sicher fühle, was mache ich dann? Los, gib her, lass uns loslegen. Ich denke nicht einmal daran, dass ich Hilfe gebrauchen könnte. Seht ihr so, unsere Gaben, unsere Stärken werden schnell zu Stolperfallen für uns, weil wir nur noch auf uns selbst schauen, auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Möglichkeiten und Christus aus dem Blick verlieren. Weil jetzt gerade brauchen wir ihn ja nicht. Wann brauchen wir ihn erst? Wenn wir nicht weiter können. Und dann entsteht, kommt es eben dazu, ja, eine unerwartete Krise kommt. Ja, auf einmal geht es doch nicht so sicher, wie wir dachten. Ja? Und Jesus lässt diese Prüfungen bewusst zu, ihr Lieben. Das ist eine wichtige Lektion hier. Ja, Jesus fährt mit ihnen bewusst auf diesen See hinaus und sie müssen da bewusst hineinkommen, in diese Not, weil sie was lernen müssen. Wundert euch nicht, wenn auch euer Leben von Prüfungen gezeichnet ist. Von vielen Prüfungen. Das ist eine wichtige Lektion, die wir hier verstehen. Und dann kommt es eben zu dieser Prüfung. Es läuft nicht so, wie wir es uns vorher ausgemalt haben. Unsere Stärken kommen immer mehr, kommen wir zu einer Grenze. Immer mehr merken wir, es klappt nicht so wie immer. Wussten ganz genau, da muss man beidrehen, da muss man schauen, dass man die Wellen so nimmt und wie auch immer. Und da muss man das Segel setzen, was auch immer. Ja? Die wussten, was man macht. Nacht für Nacht waren sie da draußen gewesen. Aber auf einmal, sie sind überfordert. Sie sind völlig überfordert. Eindrücklich wird es uns beschrieben, in dem, was Klaus uns schon vorgelesen hat. Habt ihr es gemerkt? Psalm 107. Schlagt nochmal mit auf. Psalm 107. Ich bin überzeugt, dass genau das erfüllt sich hier in unserem Text, was dort geschrieben steht. Psalm 107, Vers 23. Da heißt es, die sich mit Schiffen aufs Meer hinaus begaben sind sie auch fast worden. Okay, passt auch. Auf großen Wassern Handel trieben, das sind die, die die Taten des Herrn sahen und seine Wunder in der Tiefe. So, das ist die Überschrift. Ja? Diejenigen, die immer auf dem Wasser draußen waren, sie haben große Dinge hier gesehen. Die Taten des Herrn haben sie gesehen. Dann heißt es hier, Vers 25, er redete und bestellte einen Sturmwind und der trieb seine Wellen hoch. Übrigens hier, schon klar, gell? Das ist nicht aus Versehen passiert, dass die genau da auf dem See waren, als dieser Sturm entstand. Also man kann sagen, wenn der See relativ überschaubar noch ist, ja, 13 Kilometer ungefähr, wenn wir so quer drüber, es ist überschaubar, ja, es dauert nicht da die ganze Nacht, um da drüber zu fahren. So, der Sturm, der musste genau in diesem Augenblick, als die Jünger auch dort unterwegs waren, dort eintreffen. Das heißt hier, der Herr bestellte diesen Sturm. Sie stiegen zum Himmel empor, sie sanken hinab in die Tiefen, es verzagte in der Not ihre Seele. Sie taumelten und schwankten wie ein Betrunkener. Wir können uns das vorstellen, auf dem Boot, ja. Du kannst bis zu einem gewissen Wellengang kannst du noch was machen. Irgendwann wirst du nur noch hin und her geschleudert, ja. Wenn du nicht festgebunden bist, dann... Sie taumelten und schwankten wie ein Betrunkener. Schaut mal, was jetzt heißt. Es versagte all ihre Weisheit. Alles, was sie gelernt hatten, alles, was sie wussten, mit allem kam sie an ein Ende. Es half nichts mehr. Und dann ist es eben die Frage, in welcher Situation wir sind. Wenn wir nur ein Auto reparieren müssen und es klappt nicht, dann ärgern wir uns. Aber es ist hier ein bisschen mehr, hier geht es ein bisschen mehr, oder? Als um ein Auto, was wieder läuft, irgendwas, was kaputt ist, oder irgendwas, was wir versuchen in Gang zu setzen. Hier geht es um mehr, hier geht es um Leben und Tod. Hier geht es nicht darum, versuchen wir es morgen halt nochmal. Nein. Hier geht es darum, sie haben Angst. Sie bekommen es mit der Angst zu tun. Und das ist die Situation. Sie haben nur noch sich, sie haben nur noch die Not im Auge und bekommen es mit der Angst zu tun. Wohl dem, der sich erinnert, dass da doch noch jemand ist im Boot. Wohl dem, der sich noch erinnert, Mensch, wir alle arbeiten, wir alle kämpfen, aber da war doch noch jemand. Schaut mal hier, wenn wir schon Psalm 107 sind, Vers 28. Dann aber schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Er führte sie heraus aus ihren Bedrängnissen. Er verwandelte den Sturm in Stille und es legten sich die Wellen. Für mich ein herrliches Bild für das, was hier geschieht. Ich lade euch ein, wieder zu Matthäus zurückzugehen, damit wir es aus Matthäus lesen noch einmal. Denn hier heißt es, Vers 25, und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette, wir kommen um. Nicht viel, was sie da noch sagen, nicht viel, was ihnen da noch aus dem Mund kommen kann, aber diese paar Worte. Und es zeigt viel über sie. Es zeigt, dass sie in Todesangst sind. Sie sagen, wir kommen um. Jesus, wir sterben. Wir verderben. Es ist aus, Jesus. Das ist zum Glück nicht alles, was sie sagen. Denn sie, in ihrer Verzweiflung, in ihrer Not, in ihrer Hilflosigkeit, gehen sie zu dem Herrn und sagen, wenn irgendwie irgendwas noch, irgendjemand noch kann, dann vielleicht der Herr. Herr, jetzt rette du. Wie reagiert Christus? Ist es gut, dass sie es gemacht haben? Oh, es wäre schlecht, wenn sie es nicht gemacht hätten. Zu Jesus hinzugehen. Besser spät als nie, würde ich sagen. Was macht Jesus jetzt hier? Vers 26. Und Jesus spricht zu ihnen, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Also da habe ich auch ein bisschen, bin ich gesessen und gedacht, warum sagt Jesus das zu ihnen? Wenn meine Kinder Angst haben, das kommt immer wieder vor verschiedenen Dingen. Jetzt werden sie langsam größer, dann wird die Angst, die Dinge, vor denen sie Angst haben, immer realistischer vielleicht. Ja. Früher können es manchmal eine Spinne, ja. So ein kleines Teil, eine Mücke, irgendwas, ja. Hat Angst davor. Und da kannst du sagen, jetzt hab dich doch nicht so, oder? Hab doch nicht so eine Angst wegen so einem Pups, oder? So würden manchmal als Erwachsener reagieren. Aber ich meine, ist das die Situation hier? Ich meine, die kentern fast. Die gehen fast unter. Würdet ihr keine Angst haben? Würdet ihr... Wir haben doch Verständnis, oder? Wenn die sagen, wir kommen jetzt um, wir verderben. Ich kann es gut nachvollziehen, dass sie eine große, große Angst gehabt haben. Warum tadelt Jesus hier sie dafür? Warum sagt er, warum fürchtet ihr euch? Kleingläubige. Das ist kein guter... kein Lob. Kleingläubige. lasst uns versuchen es zu begreifen. Angst. Ist Angst etwas Schlechtes oder ist Angst etwas Gutes? Ja. Ja, ist die richtige Antwort. Ja. Also Angst ist etwas Gutes. Warum? Weil sonst würde ich einfach über die rote Ampel drüberlaufen, fertig, egal. Oder im Auto einfach vorbei. Ist egal. Keine Angst vor nichts. Würde ich einfach aus dem Flugzeug rausspringen ohne Fallschirm. Egal. Ich habe keine Angst vor nichts. Ja. Es gibt eine gesunde Form von Angst. Ja, wo wir ein Risiko sehen und sagen, okay, wird gefährlich. Vielleicht warte ich kurz, bis die Autos vorbeigefahren sind und gehe dann drüber. Und dann gibt es aber eine ungesunde Angst. Ich würde sagen, so eine Kaninchen-Schlange-Angst. Was bedeutet das? Wir sehen nur noch zwei Dinge. Wir sehen eine Gefahr und wir sehen uns selbst. Und sonst sehen wir nicht mehr viel. Wir sehen unsere Möglichkeiten, unsere Optionen. Okay, ich könnte jetzt 1, 2, 3, 4. Dann sehen wir die Gefahr, das Risiko, was da ist. Und es scheint es größer zu sein. Und wir sehen keinen Ausweg mehr. Und was passiert? Wir fürchten uns. Wir machen Sorgen. Und je übermächtiger diese Angst wird, desto größer werden unsere Sorgen. Bis wir an den Punkt kommen, wir kommen um, wir verderben. Was ist das Problem? Wenn man nur noch die Gefahr sieht und nur noch die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten sieht, dann ist das Kleinglaube. Warum? Weil wir nicht sehen, dass wir noch jemand anders im Boot haben. Dass noch jemand anders da ist, der nicht begrenzt ist, der nicht beschränkt ist, der nicht darauf angewiesen ist, all seine Seefahrerkenntnisse auszugraben und das Beste aus der Situation zu machen. Dessen waren sich die Jünger nicht bewusst. Und deswegen tadelt er sie und sagt, warum rechnet ihr nicht mit mir? Wisst ihr nicht, dass ich da bin? Erst ganz am Ende, erst wenn es gar nicht anders ging, fällt ihnen noch ein, da war doch der Herr. Da war doch der Herr. Wisst ihr, was wunderbar ist? Was macht Christus hier? Sagt er jetzt hier, wahrscheinlich die furchtsamen kleinen Gläubigen, jetzt guckt, dass ihr selber zurechtkommt. Er tat sie auf der einen Seite, weil es nicht richtig war. Weil es nicht richtig war, zuerst selbst sicher und selbst überheblich zu sein und vorauszugehen, so zu tun, als ob man Jesus nicht braucht. Und später gar nicht mehr mit ihm zu rechnen. Das war definitiv nicht richtig, so deswegen sagt er ihnen das hier. Und auf der anderen Seite überlässt er sie auch nicht. Wisst ihr, das ist herrlich. Wir dürfen zu Christus stürmen, zu stürzen, auch wenn wir vorher alles falsch gemacht haben. Auch wenn wir bis jetzt alles verkehrt gemacht haben. Er weist uns nicht ab. Er weist uns nicht ab. Wunderbar. Er ist nicht beleidigt. Vers 26, zweiter Teil, was passiert? Dann stand er auf, bedrohte die Winde und den See und es entstand eine große Stille. Wahnsinn, oder? Stell dich vor, da ist ein Erdbeben da, da ist ein Sturm da. Man stellt sich einer hin und bedroht das Erdbeben und den Wind und den See. Und das ist dieses Wort bedrohen, das kannst du übersetzen mit zurechtweisen, ja? Mit ermahnen, also sehr stark ermahnen. Kann anfahren bedeuten, tadeln kann es ein Stück weit bedeuten, diese Dinge, ja. So Jesus tadelt den Sturm hier, kannst du wörtlich sagen, sagt, stopp, Ruhe. Oder wie ihr manchmal vielleicht zu euren Haustieren sagt, sitz. Und was macht der Hund? Sitzt und schaut auf seinen Herrn. Herrlich, was hier geschieht. Deswegen habe ich hier diesen Abschnitt überschrieben, dem Herrn der Schöpfung folgen. Wir folgen dem Herrn der Schöpfung. Er hat all diese Dinge geschaffen, oder? Johannes 1, nichts, was nicht durch ihn geworden ist. Alle Dinge hat er geschaffen. Und ein Wort von ihm, wie dieser, es ist erneut dieses Muster, was wir hier gesehen haben, was hat der Hauptmann gesagt? Ein Wort genügt. Ein Wort genügt. Der Hauptmann hat es auf dem Schirm. Die Jünger hier in diesem Fall nicht. Ein Wort reicht. Das Ergebnis ist erstaunlich, oder? Dadurch, dass Jesus ein Wort spricht. Es entstand eine große Stille. Habt ihr das gesehen, wie das hier gegenübergestellt wird? Was entstand am Anfang? Es entstand ein heftiges Beben. Sobald Jesus sich schlafen legt und nicht mehr im Zentrum ist, was passiert? Es entsteht ein heftiges Beben und ein Sturm. Und wir rudern da drin, und wir rudern da drin. Und was passiert, wenn Jesus im Mittelpunkt steht wieder, wenn wir unsere Augen auf ihn gerichtet halten? Was kehrt rein? Ruhe. Ruhe. Es entstand nicht nur eine Stille, es entstand eine große Stille. Alles war wieder am Platz. Alles war an seinem Ort. Was für eine Macht. Für den Juden muss eigentlich klar gewesen sein, lass uns den Vers 27 noch kurz betrachten, bevor ich das sage. Matthäus 8, Vers 27 nochmal. Hier heißt es: Die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen. Wind und See gehorchen Jesus besser als unsere Kinder uns, oder? Ein Wort und es geschieht. Und die Menschen wundern sich und fragen, wie kann das sein? Was für einer ist der? Was muss das für ein Mensch sein, der dazu imstande ist? Wo muss der herkommen? Welcher Natur muss denn der sein? Eine sehr berechtigte Frage. Und eigentlich ist aber die Antwort sehr naheliegend, wenn wir das Alte Testament kennen. Wer kann das allein tun? In den Psalmen, wer noch fit ist, kann gerne blättern. Psalm 93, Vers 3. Psalm 93, Vers 3. Ströme erhoben, Herr, Ströme erhoben, ihr Tosen, Ströme erhoben, ihr erheben, ihr Brausen. Mächtiger als das Tosen gewaltiger Wasser, wuchtiger Brecher des Meeres. Mächtiger ist der Herr in der Höhe. So, wer steht über dem Sturm? Der Herr. Der Herr. Ein bisschen weiter zurückblättern, Psalm 89. Psalm 89 heißt es hier in Vers 9, Herr, Gott der Herrscharen, wer ist stark wie du? Ja, deine Treue ist rings um dich her. Du beherrschst des Meeres Toben. Erheben sich seine Wogen, du stillst sie. Wer stillt die Wogen, wer stillt das Meer? Gott. Psalm 65 könnten wir noch aufschlagen und Psalm 29. Es gibt mehrere Psalmen, wo Gott immer wieder beschrieben wird als der, der über dem Sturm, der über dem Wasser, über diesen Dingen herrscht. Das heißt, wer offenbart sich uns hier? Jesus. Und wer ist es gleichzeitig? Gott. Gott. Gott selbst tut es. Herrlich. Herrlich, was sich uns hier auftut, was sich uns hier zeigt, was sich uns hier offenbart. Wir könnten noch weiter darüber nachdenken hier, wenn wir das Buch Jona lesen, oder? Wie viele Parallelen sich auf einmal auftun, oder? In Jona 1, wenn wir dort lesen, was geschieht dort? Jona 1, kriegt Jona einen Auftrag, Vers 1 und 2, was passiert in Vers 3? Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Jona flieht. Jesus, können wir sagen, ist auch geflohen, oder? Jesus ist vor den Menschenmengen ein Stück weit geflohen. Vor wem floh Jona damals? Vor Gott selbst. Vor Gott selbst. Wo begeben sie sich hinein? Und er ging nach Jaffo hinab und fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren. Weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute, schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Sie warfen die Geräte, die im Meer waren, ins Meer, im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hat er sich hingelegt und schlief fest. Was meint ihr, warum Jona geschlafen hat? Weil er auf den Herrn vertraut hat? Weil er weg wollte, er wollte fliehen. Das war Flucht. Weg, weg, weg. Ja, nicht dem Herrn gehorchen. Und dann sehen wir auch hier, wie aus diesem großen Sturm eine große Stille auf einmal entsteht. Dafür musste der Übeltäter, Jona, musste dafür aus dem Schiff heraus geworfen werden. So herrlich, wie viel größer, wie viel wunderbarer Christus uns sich hier zeigt, als zum Beispiel ein Prophet Jona. Er hatte kein schlechtes Gewissen, er hat auf den Herrn vertraut. Und trotzdem, ihr Lieben, trotzdem, dass er so gerecht war, trotzdem, dass er alles richtig gemacht hat, wisst ihr, was er trotzdem gemacht hat? Er hat sich trotzdem für uns ins Meer werfen lassen. Wir wollen doch gleich daran denken. Wofür steht das Meer? Für den Tod. Für den Tod. Jona ist genauso ein Vorbild auf Christus, nicht nur in dem Geschehen, was hier in dem Boot geschieht, sondern dass er letztendlich sein Leben opfert eigentlich, damit die anderen nicht sterben müssen. Hat Christus nicht, obwohl er gerecht war, obwohl keine Schuld ihn getroffen hat, das Gleiche für uns getan. Wie wunderbar, wie herrlich. Ich möchte euch Mut machen, ihr Lieben. Wir sehen einmal mehr die wunderbare Größe unseres Herrn Jesus. Und wenn wir die sehen, was sollen wir tun? Im Psalm 107 schließe ich ab mit dem Vers 30. Sie freuten sich, dass es still geworden war und er führte sie in den ersehnten Hafen. Das ist auch wunderbar, oder wieder? Wer führt wieder? Er. Er führt sie wieder in den Hafen. Er ist wieder vorne. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Ich lade euch ein, dass wir genau das tun, ihr Lieben. Den Herrn zu preisen für seine Gnade, für seine Größe. Und dass wir, selbst wenn wir alles falsch gemacht haben, zu ihm kommen dürfen, er uns annimmt. Lasst uns beten miteinander. Ich lade euch dazu ein. Wir wollen auch unseren Mund öffnen, um dich zu loben und dich zu preisen. Denn wir, wie oft, Herr, bin ich genau so, dass ich vorausgehe, dass ich überheblich bin, dass ich stolz bin und nicht mehr mit dir rechne. Wie oft vertraue ich auf meine eigenen Fähigkeiten, auf mein eigenes Geschick, ohne mich abhängig zu machen von dir. Und dennoch bist du so barmherzig und gnädig und lässt mich zwar immer wieder auf die Nase fallen, doch dürfen wir jederzeit zu dir laufen, zu dir rennen und um Hilfe bitten und um Rettung bitten. Und du bist der Herr, selbst wenn die Situation, selbst wenn die Not noch so schlimm geworden ist, selbst wenn die Lage noch so aussichtslos ist, ein Wort von dir genügt. Was für eine wunderbare Gewissheit. Was für eine herrliche Offenbarung deiner Größe und deiner Macht. Wir preisen dich, wollen dich bitten auch für dieses Abendmahl, dass du unsere Herzen ausrichtest, damit wir voll des Lobes wirklich nach Hause gehen dürfen. Amen. Amen.